ARD Sounds.
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Der Planet brummt vor lauter Leben. In Wäldern, Wüsten und Meeren. Und jedes dieser Leben ist eine eigene Biografie, voller Spannung, Gefühlen und Abenteuern.
Der war ein ziemlicher Rumtreiber, ein Eigenbrötler, innovativ, aber eben dann leider vielleicht ein bisschen zu wild, zu abenteuerlich dann in Afrika.
She was very, very playful.
Sie war so verspielt, da war etwas an ihr, vielleicht weil ihr ihre Kindheit so früh geraubt worden war, dass sie dieses verspielte Wesen ihr Leben lang behalten hat.
Sie war größer als die meisten anderen und sie war irgendwie gespenstisch ruhig, hatte diese unglaubliche Präsenz.
Die meisten dieser Biografien bleiben von Menschen unentdeckt. Aber einige bringen Forscher jetzt ans Licht. Und von denen erzähle ich euch hier. Ich bin Jenny von Sperber und das ist mein Podcast über Lebensgeschichten aus der Wildnis. Namenlose Helden.
Am Hansi war mehreres besonders. Also ein Storch, der praktisch auf der Terrasse von Leuten steht. Hätte man vorher immer gesagt, der muss Hand aufgezogen sein, mit dem stimmt was nicht, der spinnt.
Der Hansi war natürlich ein ganz komischer Fall, weil der ja plötzlich vor einer Balkontüre gestanden ist und hat da angeklopft und hat gesagt, hallo, ich habe Hunger.
In dem Falle war es so, dass ein Storch noch sehr klein war. Wie kommt so ein Storch zurecht, der eigentlich viel zu spät dran ist?
Viel zu spät dran. Und noch dazu ein Einzelkind. Ein kleiner, flauschiger Nachzügler aus dem Jahrgang 2013. Das ist Hansi. Im Juni sitzt er immer noch im Nest. Es liegt hoch oben auf einem Mast zwischen einem alten Baum und dem Dach eines Bauernhofs in Tangendorf, Brandenburg. Der Kleine lässt sich immer noch von seinen Eltern füttern. Die anderen Storchenkinder aus dem Dorf fliegen da schon längst auf die umliegenden Wiesen und an die Wassergräben, um zu fressen.
Die Frühen, die haben dann schon ganz viel Zeit, sich auf den Wiesen mit den Fröschen und Mäusen vollzuschlagen und den Insekten. Und der Hansi war eben ziemlich spät dran.
Den Namen Hansi bekommt der kleine Storch eigentlich erst später. Von einer Bauernfamilie in Bayern, die ihn aus einer lebensgefährlichen Lage retten wird. Gefährlich spät dran ist er allerdings von Anfang an. Denn Jungstorche müssen groß und stark sein, wenn der Sommer da ist. Und sie müssen gut fliegen können.
Anfangs fliegt so ein Storch nicht weit, versucht halt alles Mögliche. Manche sterben schon beim ersten Ausfliegen. Die fliegen in irgendeine Scheune, Scheunentor oder in ein Auto oder in einen Lastwagen.
Hansi ist der Einzige, der noch nicht gut fliegt. Er ist gerade mal dabei, etwas ungeschickt rund ums Nest zu flattern.
Also die machen erst solche Flugübungen im Nest, wo sie vor allem auch den Wind nutzen und dann so auf der Stelle so hochfliegen und wieder landen. Und das kann tagelang gehen. Und irgendwann kommt dann der erste Ausflug. In der Regel kommen die abends aber dann wieder ins Nest zurück für ein paar Tage noch. Oder wenn das zu schwierig ist oder der erste Ausflug ungeplant weit ging oder so, dann kann es auch sein, dass sie sich in ein anderes Nest reinstellen. Und das Interessante ist, in diesem Stadium macht das den fremden Eltern auch gar nichts mehr aus.
Als es Juli wird, ist Hansi immer noch klein und fliegt, naja, mittelmäßig. Eigentlich muss er bald aufbrechen auf eine lange und abenteuerliche Reise. Zum Überwintern fliegen manche Störche nämlich bis nach Südafrika. Das sind von Hansis Bauernhofdach aus über 10.000 Kilometer. Nachzügler wie Hansi schaffen das nur selten.
Gerade das erste Lebensjahr ist für die Störche immer das gefährlichste. Sie sind da noch so unerfahren, gehen Risiken ein und sterben dann.
Früher hat man immer geglaubt, die Flugroute der Störche stecke in ihren Genen drin. Sie könnten also gar nicht falsch fliegen. Aber das scheint nicht zu stimmen. Ohne Hilfe haben Storchenkinder keine Ahnung, wo es lang geht.
Die fliegen einfach mit dem besten Trupp, der gerade für sie da durchkommt. Also wenn die sagen, ich bin jetzt bereit, dann kommen ja genügend Störche und dann ziehen die mit.
Als die ersten Störche über Tangendorf Richtung Süden fliegen, ist Hansi nicht bereit. Die Forscher von der Vogelschutzwarte Lohburg, die den jungen Störchen hier jedes Jahr Ringe am Bein befestigen, warten bei diesem winzigen Storch ausnahmsweise bis Juli, bevor sie ihn beringen. HL430 steht auf dem Ring. Hansi bekommt einen Riesenschreck, als die Forscher plötzlich in einer Hebebühne am Nestrand auftauchen. Er stellt sich tot.
Die Störche stellen sich zum Glück alle tot. Das heißt Akinese. Also das ist sehr vorteilhaft, so mit jungen Störchen da zu arbeiten.
Das ist Michael Katz von der Vogelschutzwarte Lohburg. Im Jahr 2013 beringt er seine Störche nicht nur, sondern schnallt 60 von ihnen auch noch neu entwickelte Sender auf den Rücken, sogenannte Biologger. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt mit einer israelischen Universität und dem Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie. Sie wollen wissen, welche Flugrouten die Störche wählen. Von den 60 besenderten Störchen wird es Hansi sein, der ihnen die erstaunlichsten Erkenntnisse bringt. Auch den Sender bekommt der kleine Hansi später als die anderen. Erst am 5. August.
Dauert eine Viertelstunde pro Vogel, bis man das alles richtig angepasst hat, dass man die Riemen richtig einstellt. Das soll ja nicht zu eng sein, aber auch nicht zu locker. Das wird rucksackartig angebracht, dieser Datenlogger. Und dann kommt der Vogel wieder mit der Hebebühne nach oben und dann ist eigentlich alles gut.
Als Hansi seinen Rucksack mit dem Datenlogger aufgesetzt bekommt, sind seine Eltern gerade auf Futtersuche. Vielleicht beobachten sie Michael Katz und sein Team aus der Ferne. Der Rucksack, den der Kleine aufgesetzt bekommt, ist ungefähr 40 Gramm schwer und so groß wie eine Zigarettenschachtel. Hansis Eltern scheint das sonderbare Ding auf dem Rücken ihres Sohnes nicht zu stören. Sie können nicht ahnen, dass er den Vogelkundlern jetzt täglich seinen Standort zusendet. In Hansis Geburtsjahr 2013 sind diese Sender noch ganz neu. Und es ist das erste Mal für Michael Katz, dass er einzelnen Störchen auf ihrer Reise sozusagen remote folgen kann.
Man konnte dann sagen, okay, er übernachtet auf dem Baum und die nächste Nacht auf dem Haustag oder ähnliches. Also das ist schon eine spannende Sache und das war natürlich für Hansi auch interessant, das zu wissen, weil es ja so erstmal wirkte, dass er gestrandet ist.
In Tangendorf entscheidet sich ein Jungstorch nach dem anderen aufzubrechen.
Da kommt jetzt ein großer Trupp vorbei, das schaut doch schön aus, heute ist schönes Wetter. Ich habe genügend gefressen, also jetzt probiere ich es mal, fliege ich mit denen einfach mal mit.
Nur Hansi, der ist noch immer nicht bereit.
Also der Hansi muss ja dann so trainiert sein und so gut genährt, dass er mit dieser Wandertruppe auch mithalten kann. Also das ist ja so ein bisschen wie so bei so einem Höhensteig, wenn da die guten Bergsteiger kommen und da steht unten einer und will dann mithalten, dann müssen sie schon trainiert sein, weil sonst ist man alleine. Also die anderen warten nicht.
Das ist Martin Wikelski. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensforschung, von wo die Sender kommen. Auch er verfolgt gespannt den kleinen Kerl, der immer noch in Tangendorf rumsitzt.
Ja, so ein Jugendlicher, der schon ziemlich weit ist, der kennt eben dann schon die Umgebung, der weiß, wo die Thermik ist, die Aufwinde. Und dann müssen die in diesen Aufwind dann kreisen. Dann fliegen die ein paar hundert Meter hoch und dann zum nächsten Aufwind. Und so geht diese ganze Truppe zusammen über die Landschaft und fliegt dann nach Süden. Und die ganz Jungen, für die ist es manchmal schwieriger, die müssen ein bisschen mehr strampeln, weil die kennen die Aufwinde nicht so genau. Aber dann geht es eben nach Süden und ist alles gut.
Wenn es glatt läuft, ja. Aber bei Hansi läuft es von Anfang an nicht glatt. Er schließt sich einer der letzten Gruppen an, die durchziehen, auf den allerletzten Drücker. Es sind Ostzieher, wie die meisten Weißstörche in Deutschland. Ostzieher fliegen über Tschechien, überqueren den Bosporus und fliegen entlang der östlichen Mittelmeerküste über Israel bis Ostafrika. Hansi fliegt also erstmal mit ihnen Richtung Tschechien. Michael Katz und Martin Wikelski verfolgen die Standortpunkte, die Hansi jeden Tag funkt. Und auch Wolfgang Fiedler, Biologe vom Max-Planck-Institut, beobachtet Hansi aus der Ferne.
Der war mit erfahrenen Störchen zusammen und ist in dem Schwarm ganz normal mitgeflogen bis Tschechien. Und da ist dann irgendwas Seltsames passiert, wo er dann seinen Zugweg um 90 Grad gedreht hat, was sicherlich kein anderer Storch aus dieser Gruppe gemacht hat.
Martin Wikelski vermutet, dass Hansi nicht mithalten konnte, allein aber den Weg nicht wusste.
Der war einfach jünger, der war nicht so gut drauf, der war nicht so gut trainiert. Offensichtlich hat der dann einfach irgendwann entschieden, also ich muss jetzt erst einmal fressen. Da sind die anderen weitergezogen, die warten halt einfach nicht, können die nicht, wollen sie nicht. Und der Hansi blieb da irgendwo.
Jetzt ist Hansi allein. Noch ist es ganz schön hier in Mitteleuropa. Die Wiesen, in denen er einsam herumstarkst, sind feucht und es gibt genug zu fressen für ihn. Aber es ziehen keine Störche mehr durch, denen er sich anschließen könnte. Der Herbst kommt schnell und das Zeitfenster, in dem Hansi noch bis ans Mittelmeer fliegen könnte, schließt sich. Eines Tages gesellt sich Hansi zu einer Gruppe Reiher, die ebenfalls auf den Feuchtwiesen unterwegs sind. Und als die Reiher weiterfliegen, fliegt Hansi einfach mit.
Jetzt fliege ich halt mit den großen Vögeln mit, die da auch fliegen. Die werden schon wissen, wo es hingeht.
Aber für einen Storch ist es die falsche Richtung. Martin Wikelski und Rainer Fiedler im Max-Planck-Institut bemerken den sonderbaren Richtungswechsel natürlich sofort. Hansis solarbetriebener Rucksacksender funkt einmal täglich seinen Standort.
Die Richtung ist dann die, die für einen Südwestzieher eigentlich stimmen würde, aber halt nicht ab Tschechien, sondern ab Nest.
Die Westzieher unter den Störchen fliegen einen anderen Weg nach Afrika. Sie fliegen westlich ums Mittelmeer herum, durch Frankreich und Spanien über Marokko. Einige bleiben in Marokko, weil sie sich auf den Müllkippen dort satt fressen können. Andere ziehen traditionell weiter bis nach Mali oder Senegal. Die neue Himmelsrichtung von Hansis einsamer Reise hätte für einen Westzieher also theoretisch gestimmt. Wolfgang Fiedler hat deshalb eine andere Vermutung, warum Hansi falsch abgebogen ist.
Was wir wissen ist, dass frühe Störche tendenziell eher die Ostroute nehmen und späte Störche eher die Westroute, also früh geboren und spät geboren. Und da Hansi ja so ein besonders später war, kann es natürlich sein, dass irgendwann einfach so ein Schalter umgeswippt ist, der gesagt hat, also Südost wird nichts mehr, flieg Südwest. Aber insgesamt haben wir das noch überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert.
Klar ist nur, wenn Hansi schon ab Tangendorf diese Himmelsrichtung eingeschlagen hätte, hätte er es wohl geschafft.
Dann wäre er genau nach Spanien gekommen. Aber von Tschechien aus ist er halt leider genau in die Alpen geraten und dort nicht weitergekommen.
Hansi fliegt vorbei an Innsbruck, mitten in die Alpen. Wikelski kann den gesendeten GPS-Punkten kaum glauben und will selber sehen, was dieser verirrte Storch im Inntal macht. Er schnappt sich sein Motorrad.
Ich bin dann hingefahren, habe den dann auch gefunden in der Wiese. Und da waren eben nur Reiher dabei. Und dann sind die Reiher mir aufgeflogen und da haben sie hinterher. Also es war schon klar, dass da irgendwie eine Beziehung, auch Interaktion zwischen den Reihern und dem Hansi stattfindet. Und dass der das offensichtlich toll findet, dass die Reiher da irgendwas machen, was ihn in Gegenden bringt, wo es Futter gibt.
Auch die Reiher hat es offenbar nicht weiter gestört, dass sich ein einsamer Storch angeschlossen hat. Nur Reiher können besser fliegen als Störche.
Die können zum Beispiel auch über die Alpenpässe fliegen.
Hansi kann das nicht. Er steckt am Ende des Tales fest.
Offensichtlich kam er da nicht weiter. Da waren wahrscheinlich keine Aufwinde. Da war auch schon der erste Schnee, haben wir gesehen. Und für einen Storch völlig lebensfeindliche Gegend.
Das ist halt bei Störchen in den Alpen schwierig, weil da ist nicht unbedingt derselbe Aufwind wie jetzt zum Beispiel im Rheintal oder im Rhonetal, wo es richtig schön warm ist und man kann da so in dem Tal entlang gleiten oder über die Uferfelsen der großen Flüsse entlang gleiten. Das schafft er in den Alpen nicht. Das schaffen die Reiher, aber der Hansi hat es nicht geschafft.
Und wieder bleibt er allein zurück.
Jetzt ist ihm das zum zweiten Mal passiert im Leben. Es ist richtig blöd.
Ein paar Tage bleibt der verwirrte junge Storch noch allein auf den Wiesen im Alpental. Dann verliert sich seine Spur. Die Ornithologen bekommen keine Signale mehr von Hansis Sender. Im Winter, noch dazu in einem engen Tal, scheint zu wenig Sonne für die Solarzellen.
Wir haben gedacht, ne, also es ist Herbst, es ist November, es wird Dezember. Jetzt hat der Hansi wahrscheinlich das Zeitliche gesegnet. Das war es wohl. Und dann gab es einen schönen Föhntag in Bayern und auf einmal kam wieder ein Signal und wir haben echt gedacht, das kann nicht sein.
Hansis Signal kommt aus der Nähe von Altötting, also wieder weiter im Norden. Die Forscher sind sich ziemlich sicher, dass das nicht stimmen kann. Verrauschte und falsche GPS-Signale kommen immer mal wieder vor, besonders wenn die Tiere über Kriegsgebiete fliegen. Das wäre zumindest wahrscheinlicher, als dass der Storch wieder zurückgeflogen ist und den Winter bei Altötting verbringt.
Und dann kamen nach 2 Tagen nochmal richtige Daten aus der Gegend. Und dann haben wir gesagt, Heidi, bitte sofort hinfahren, unbedingt schauen, was ist da passiert.
Am 9. Januar 2014 hat mich Martin angerufen und hat gesagt, Heidi, du musst morgen gleich nach Altötting fahren.
Heidi Schmidt ist damals die technische Assistentin am Institut und sozusagen professionelle Storchfinderin. Sie hat schon Störche in Spanien, Italien und Frankreich aufgespürt. Die Sender damals verschicken nämlich nur einzelne GPS-Punkte. Alle weiteren Messungen, wie schnell sie fliegen zum Beispiel oder wann sie schlafen, die muss man noch mit einer Antenne auslesen. Das geht nur, wenn man auf etwa 100 Meter an das Tier rankommt. Heidi Schmidt ist geübt darin, die Vögel mit einer Antenne zu orten. Mit einer Kollegin fährt sie sofort los in das kleine Dorf Winnhöring, von wo Hansis letzter Standort gesendet wurde.
Und da war ein Junge auf der Straße, und da sage ich zu dem, hallo, du, hast du irgendwo hier einen Storch gesehen? Da sagt er, ja, da hinten in dem Garten. Und dann sind wir dahin.
Und dann nähern sie sich dem Bauernhof, auf den der Junge gezeigt hat.
Das war das Wohnhaus und da war eine Scheune nebenan. Und dann habe ich gesagt zu meiner Kollegin, jetzt laufen wir erst mal hinterher und gucken, bevor wir hier jetzt klingelt und Sturm läutet und der haut ab, der ist weg.
Also schleicht Heidi Schmidt erstmal ums Haus herum, in den Garten.
Normalerweise sind sie ja schreckhaft und sind weg. Und darum habe ich erst vorsichtig geschaut um die Ecke, was da los ist. Ja, tatsächlich, da steht ein Storch.
Da steht Hansi vor der Terrassentür im Garten. Er fliegt nicht weg, als sich Heidi Schmidt anschleicht. Er bleibt ganz ruhig vor der Scheibe stehen, schaut ins Wohnzimmer der Landwirte, als würde er auf etwas warten.
Er war aber unwahrscheinlich zutraulich. Also den hätten wir von Hand fangen können. Bis auf 2-3 Meter, haben fotografiert, haben Aufnahmen gemacht. Das hat ihn gar nicht interessiert. Er war nicht verwahrlost, nichts, tadelloser Zustand. Also er hat sich nicht Unterschiede zu anderen freilebenden, schönen Tieren.
Nachdem Heidi Schmidt mit ihrer Antenne alle Daten ausgelesen hat, klingelt sie bei den Landwirten. Hansi wohnt wohl schon eine Weile hier im Garten, erzählen die.
Ja, der steht plötzlich hier vor der Tür und klopft und sagt, ich habe Hunger. Ist unglaublich, aber es ist so.
Lustigerweise sei der Storch gerade an dem Tag aufgetaucht, als die Landwirte ein Enkelkind bekommen haben.
Die haben ihn geliebt.
Nicht nur die Bauernfamilie. Alle im Ort mögen den neuen Dorfbewohner. Der Nachbar, Christian Pichler, kann es kaum glauben, als er Hansi das erste Mal mitten im Winter auf dem Nachbardach stehen sieht.
Weil wir bis dahin noch nie einen Storch bei uns in der Region hatten. Nachdem das dann auch noch bei uns in der Nachbarschaft war, war natürlich das Interesse groß. Und immer wieder sind Leute vorbeigegangen und dann haben nach dem Storch gefragt, der da irgendwie bei uns beim Nachbarn auf dem Dach sitzen sollte.
Auch die anderen Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut wollen Hansi wiedersehen und fahren ein paar Tage später nochmal hin. Diesmal ist Hansi nicht im Garten. Trotzdem werden sie freundlich hereingebeten und zum Weißwurstessen eingeladen. Die Landwirtin erzählt, dass sie Hansi mit zerriebener Schafsleber von ihrem Biohof füttert, was er offenbar gern mag. Außerdem stellt sie ihm jeden Tag eine Schüssel mit warmem Wasser in den Garten.
Damit er seine Füße wärmen kann im Schnee. Und dann sitzt man da in dem Wohnzimmer und wer kommt dann außen entlang? Über den Garten, der Hansi geht an die Terrassentür, schaut da rein, schaut uns alle an und klopft an. Und dann sagt die Oma von dem Bauernhof, ja, Hansi, oh mein, jetzt habe ich die ganz vergessen, die ganzen Leute sind da, aber jetzt kriegst du gleich was. Dann kriegt der Hansi sein Futter, ist er wieder zufrieden und stellt sich dann wieder in sein warmes Wasserbad rein.
Die Biologinnen und Biologen haben so einen verrückten Storch noch nie gesehen. Er hat sich verhalten wie eine verwöhnte Katze, erzählt Martin Wikelski später.
Also der hat offensichtlich diese Bauersleute domestiziert. Also der hat entschieden, die sollen jetzt gefälligst für mich sorgen. Ja, und für uns war das natürlich eine unfassbare Erfahrung zu sehen, dass ein Tier sich selber, wahrscheinlich aus Futtermangel, mit den Menschen in Verbindung setzt und dann denen einfach zu verstehen gibt, ich brauche jetzt hier was, gebt mir was.
Aber irgendwann ist die Zeit bei der Winhöringer Familie vorbei. Der Frühling ist da. Hansi wird unruhig.
Offensichtlich kommen im Frühjahr natürlich dann auch die Vögel wieder durch. Da kommt ja von Süden einiges. Die Reiher kommen wieder zurück, die Möwen kommen durch, die Amseln, also alles. Und das ist dann offensichtlich auch die Zeit, wo der Hansi gemeint hat, jetzt wird's wieder Zeit zum Zug.
Und obwohl über Winhöring keine Störche vorbeiziehen, schwingt sich Hansi irgendwann in die Luft und fliegt wieder los.
Vor allem ist natürlich eine spannende Frage, der wurde ja gefüttert dort auf diesem Hof. Warum er das zurückgelassen hat und weggeflogen ist, das finde ich schon erstaunlich. Also da war offensichtlich der Drang, diese Rundreise da zu machen, der war größer als die Verlockung durch die dauerhafte Fütterung.
Hansi ist jetzt ein einjähriger Storch. In diesem Alter vagabundieren Störche herum, erkunden die Gegend und erleben Abenteuer. Erst mit 3 oder 4 Jahren kehren sie in ihre Heimat zurück, um zu brüten.
Der hat sich dann auf diese Rundreise quer durch den Balkan und Slowenien begeben und war dann im Herbst mehr oder weniger wieder an derselben Stelle, ein bisschen südlicher als vorher. Und dann ist er aber ganz normal wie ein Ostseher weitergeflogen bis Ostafrika.
Diesmal ist Hansi auf dem richtigen Weg, zur richtigen Zeit. Er entscheidet sich wieder mit Ostseern zu fliegen, also über den Bosporus. Er folgt keinem inneren Kompass. Hansi und die anderen orientieren sich an der Sonne. Und wenn es stark bewölkt ist oder dunkel, können sie auch per Magnetfeld die Richtung justieren. Außerdem schauen sie genau hin. Und sie riechen.
Wir wissen, die Störche riechen sehr gut. Die riechen bei uns zum Beispiel, wenn gemäht wird. Dann fliegen die bis zu 20, 30 Kilometer zu einer Wiese, die ein Bauer gerade abmäht.
Hansi riecht erst grüne Wiesen, dann das Mittelmeer, die Küstenstädte und schließlich die trockene Wüste. Dieses Jahr ist er gut genährt, dank gehackter Schafsleber aus Winhöring. Und Vogelforscher Wikelski ist sich sicher, Hansi merkt sich, wenn sie an markanten Punkten in der Landschaft vorbeiziehen.
Das sehen wir zum Beispiel bei denen, die im ersten Jahr zurückkommen, dass die offensichtlich manchmal noch wissen, oh, da war ein Fluss und da musste ich abbiegen.
Hansi schafft es ohne größere Umwege bis in den Tschad. Viele Störche wollen zum Tschadsee. Dort soll es ein richtiges Gewimmel von Zehntausenden Störchen geben, weil die Bedingungen so gut sind.
Also es ist relativ feucht, an manchen Stellen zumindest. Es gibt wahrscheinlich auch einiges an Wanderheuschrecken, von denen man gut leben kann. Natürlich dann auch andere Insektenarten. Es scheint, dass das jetzt so ein bisschen im Moment sozusagen das Ibiza der Störche ist. Im Winter geht man da hin, da trifft man sich, da geht es einem gut.
Jetzt könnte man sich vorstellen, Hansis Urlaub beginnt. Aber er legt vor dem Tschadsee wieder einen Richtungswechsel hin, Richtung Osten. Er fliegt weiter in den Sudan, ins Grenzgebiet zum Südsudan.
Also der Bereich Sudan, Südsudan, das ist ein Gebiet, wo jedes Jahr hohe Verluste sind. Wir vermuten, dass die dort auch recht intensiv bejagt werden.
Und der Hansi, der ist dann wirklich irgendwo verloren gegangen, geschossen worden oder auch von einem Raubtier gefressen worden.
Hansis Sender wurde nie gefunden. Leider kommt es gerade in Bürgerkriegsgebieten häufig vor, dass Störche gejagt werden. Und auch da, wo Trockenheit und Dürre immer mehr Ernten kaputt machen.
Die Leute jagen dort einfach, was sie kriegen können, weil sie Hunger haben. Und üblicherweise sehen wir dann auch, dass der Sender noch in irgendeine Hütte transportiert wird und dann verschwindet er von der Bildfläche. Ich nehme an, der wird dann zerstört oder vergraben oder sowas. Das sind für uns relativ sichere Anzeichen, dass die bejagt worden sind.
Die ostziehenden Störche, also ebenso wie der Hansi, die gehen jetzt leider ziemlich oft verloren. Die werden ja geschossen wahrscheinlich oder zum Teil vielleicht auch vergiftet und dann gegessen. Also als Storch ist man im Moment besser bedient, wenn man über Frankreich nach Spanien fliegt, dann vielleicht noch nach Marokko.
Wie ein Storch die Welt umreist, das ist offenbar eine Kultur. Das hat Hansi, der kleine Storch auf Irrwegen, den Wissenschaftlern deutlich gemacht. Auch entscheiden sich immer mehr Störche in den letzten Jahren für die sichere Westroute. Einige wechseln die Route auch im Laufe ihres Lebens. Die Flugroute scheint tatsächlich weder im Erbgut festgelegt zu sein, noch wird sie einmal in jungen Jahren fürs ganze Leben gelernt. Das haben in den letzten Jahren Loggerdaten von vielen Störchen gezeigt. Und ganz besonders die von Hansi. Denn er hat die Kultur der Zugvögel immer wieder an seine besondere Situation angepasst.
Die Kultur kann man von heute auf morgen ändern, seine Verhaltensweisen kann man ändern. Und das hat uns der Hansi gezeigt, dass es eben nicht in den Genen liegt, dass er jetzt nach Israel und Afrika fliegen muss, sondern er kann das ändern. Und er kann auch seine Zugkultur dadurch ändern, dass er nicht mit Störchen mitfliegt, sondern mit Reihern mitfliegt. Kann man auch machen.
Hansi war eben trotz menschlicher Adoptivfamilie ein Wildtier. Und Wildtiere sind frei in ihren Entscheidungen. Auch frei, sich ein paar Menschen zu zähmen. Das war mein Podcast über bisher unentdeckte Tierbiografien. Ich bin Jenny von Sperber. Und wenn ihr auch mal remote einem Storch folgen wollt oder einem anderen Vogel, dann schaut in unsere Shownotes. Da haben wir auch die Links zu den anderen Tierbiografien reingestellt. Eine Rekordhirschkuh und ein Gepardenmädchen.
IQ. Wissenschaft und Forschung.